3, 2, 1, 0.
Cars and Bikes,
The Digital Drive. Dieser Podcast wird eure Motoren zum Schnurren bringen. Mit der lieben
Kelly hier, die den Code dieser automobilen Zukunft entschlüsselt.
Und dem wunderbaren
Volker hier, voller Benzin im Blut.
In einer Welt, in der Motorkraft auf Bits und Bytes trifft, tretet aufs Gas und seid dabei, wenn wir euren Fahrspaß auf die nächste Stufe bringen.
Ich bin in Hannover. Bin von Hamburg hier runtergefahren, war eine gute Fahrt. Und jetzt stehe ich hier, so ein bisschen wie am Kneipentresen, mit einem, ich glaube, wir beide könnten uns wahrscheinlich tagelang unterhalten, weil wir aus einer sehr ähnlichen Bubble kommen. Ich will aber gar nicht zu viel vorgreifen. Ole, sag uns mal, wer du bist und was du machst.
Erstmal hallo und herzlich willkommen in unserer Kneipe, wo wir auch Software entwickeln. Hannover war schon ein Unterton dabei, ne? So. Okay, skippen wir. Das bin ich gewohnt. Ich bin von Berlin nach Hannover gezogen. Seitdem sagen alle, oh, was hast du gemacht? Aber vielleicht kann ich ein bisschen mehr zu Hannover erzählen. Was hast du gefragt, wer ich bin?
Und was du so machst.
Ach so, ich bin Ole. Ich bin 52. Ich bin also der alte weiße Mann aus der Erzählung des alten weißen Mann. Und ich bin hier Talent Lead bei Volkswagen in der Group IT. Und was wir gerade machen, ist von vielen, vielen SDCs, Software Development Centern weltweit, umzustellen auf eine Organisation, auf eine Matrix-Organisation namens OneSCC. Und deswegen geht mir das auch noch nicht so leicht über die Lippen, weil vor 2 Wochen war ich noch Office-Lead vom SDC Hannover. Jetzt bin ich Talent-Lead vom OneSDC. Hat jetzt keiner verstanden, macht aber nichts.
Wir kommen nochmal darauf zurück im Detail, was das genau bedeutet. Wenn du sagst Talent-Lead, heißt das, muss man sich das vorstellen Richtung Recruiting oder Personalentwicklung? Also wie genau sieht das dann aus?
Das ist cool, dass du fragst, weil genau das war nämlich die Befürchtung von allen, dass sie gesagt haben, aber die denken dann, wir sind Talentmanager und machen Recruiting-Sachen und so. Nee, Talent Lead, wir haben, ich weiß nicht, wer sich schon mal mit einer Matrix-Organisation auseinandergesetzt hat von unseren ZuhörerInnen. Matrix-Organisation bedeutet, dass wir fachlich und disziplinarisch trennen, aber nicht so trennen, dass wir sagen, die haben nichts mehr miteinander zu tun, sondern dass du quasi eine Produktorganisation supportest damit. Mhm. Und ich habe mich für die Rolle entschieden als Talent Lead, weil ich es halt total toll finde, Servant Leadership zu machen und mich um Leute zu kümmern, Leute weiterzubringen und zu gucken, was brauchen die. Und ich mag auch Fachthemen, ich bin aber kein gelernter Programmierer zum Beispiel. Das heißt, da gibt es viel, viel schlauere und tollere Leute, die sollen sich viel, viel mehr noch um die Fachthemen kümmern. Ich werde das auch nicht lassen, aber ich konzentriere mich auf 80 SoftwareentwicklerInnen, die ich an den Standorten habe und die ich zum Teil schon kenne, zum Teil noch nicht und die ich alle unfassbar toll finde. Das ist jetzt kein Marketing-Gewäsch, das ist wirklich unfassbar, was für schlaue und nette Menschen das sind. Ja, und ich bin mal gespannt. Also wenn wir so in einem Jahr nochmal reden, wenn du Lust hast, kann ich mal erzählen, wie es so ist. Weil das weiß ich selber noch nicht so.
Ich kann mir vorstellen, das ist richtig gut. Also einige der Zuhörenden kennen mich ja auch schon. Ich bin ja auch in der Softwareentwicklung unterwegs und ich kann mir wirklich keinen besseren Arbeitsort für mich vorstellen. Weil wie du gesagt hast, man arbeitet ja mit wirklich Techies, mit super intelligenten Menschen. Und ich mag das total, wenn Menschen in ihrem Feld einfach herausragend sind und wenn die mehr wissen als ich. Das finde ich ist immer eine sehr gelungene Kombination. Das heißt aber, bei euch ist die, wenn ich es richtig verstanden habe, die fachliche Führung und die disziplinarische Führung ist getrennt.
Genau. Also wir versuchen das mal. So ist die Theorie. In der Praxis, glaube ich, werden wir ganz viele Überschneidungen haben. Aber erstmal auf dem Papier haben wir das getrennt. Und was du eben gesagt hast, ist so ein bisschen auch der Grund. Also wir haben 2 Gründe. Einmal ist es so, dass viele in der Führung, in der klassischen Führung, denken, dass sie auch die besten Fachleute sind. Und das, also ich habe das nie gedacht. Ich war früher beim Fernsehen, reden wir ja wahrscheinlich auch noch drüber. Ich habe nie einem Kameramann oder einer Kamerafrau gesagt, mach mal die Kamera scharf. Das wissen die schon selber. Sondern ich versuche, der Enabler zu sein für alles andere. Der zweite Grund ist, dass wir gemerkt haben, dass klassische Karriere, und das ist auch der gleiche Punkt, bei großen Unternehmen immer nur über Headcount, Abteilung geht und so. Das wollen die aber nicht. SoftwareentwicklerInnen, DesignerInnen, ProductmanagerInnen sind mit Leidenschaft Fachleute und die haben total Bock, auch diese Fachthemen nach vorne zu führen, wollen aber trotzdem weiterkommen im Leben und das wollen wir damit supporten. Und da haben wir auch totalen Vorstandssupport, das finde ich auch. Jetzt habe ich 2 Mal Support gesagt, jetzt sage ich, wie viel Support darf ich sagen? 5 Mal?
Ich führe eine Strichliste gleich.
Unsere Produzentin Kim kann ja uns sagen, wenn ich zu oft Support sage. Kim, bitte.
Vom Vorgespräch haben wir dann jetzt 2 Worte auf der Blacklist. Einmal Transformation und Support.
Oh mein Gott.
Mal gucken, wie es weitergeht. Also, was Ich habe mal mit jemandem gesprochen. Okay, ich sage es jetzt noch einmal. Okay, Transformation.
Support.
Danke, jetzt geht's mir besser. ich habe mit Menschen gesprochen, die sagen, dass es wichtig ist, dass disziplinarische Führung und fachliche Führung getrennt ist. Auch deshalb, weil es das Beste für das Produkt ist. Weil man sich auf fachlicher Ebene, sag ich jetzt mal so salopp, richtig fetzen kann, aber man disziplinarisch keine Konsequenzen zu befürchten hat. Würdest du dich als Vollblut-Agilist bezeichnen? Und wenn ja, würdest du das unterschreiben oder wie siehst du das?
Also erstmal als zufälliger Vollblut-Agilist, weil ich habe früher in der Regie gesessen und da haben wir agil gearbeitet, aber wir wussten nicht, dass das so heißt. kennst du es ja auch, Ähnlichschnitt, sonst was. Da geht es gar nicht um Hierarchie, da siehst du auch selten jemand, der oder die hierarchisch irgendwie zuständig ist.
Nö, die schreien halt alle.
Ja, also auch im schlimmsten Fall das. Also ich bin eine Produktperson. Ich bin hier nicht mein eigenes Produkt. Und da leide ich manchmal darunter, dass ich sehr viele Leute sehe, die sagen, ich bin mein Produkt als Mensch. Ich möchte mich supporten. Was wir hier tun, ist, wir machen Produkte, die Probleme lösen und das Leben von Leuten besser machen. Und das lebe ich, das habe ich schon immer gelebt. Und meine Karriere war immer mal so, mal so, mal so. Das ist mir immer nicht wichtig. Ich bin auch nicht so fixiert auf mehr Geld. Das kann man mir jetzt glauben oder nicht, aber deswegen bin ich nicht hier. Was ich aber merke, ist, wenn du verstehst, wie Leute ticken und verstehst, was Leute brauchen, um das Beste machen zu können und dann das Gefühl hast, ja, das kann ich unterstützen, das kann ich ganz gut, dann bin ich in der Rolle eigentlich sehr happy, in der ich bin und glaube, ich kann denen das auch geben. Deswegen bin ich voll bei dir, aber das ist jetzt das Positive, juhu, Bälleparadies, wow, wir trennen das, alles wird funktionieren. Alle wissen das, die sich schon mit dem Thema beschäftigt haben. Das sind natürlich viel mehr Abstimmungen, die nötig sind. Und das müssen wir jetzt rausfinden. Wir haben jetzt nächste Woche einen großen Workshop in Berlin, wo wir alle zusammen sind, alle, die in der Führung sind, und uns abstimmen und sagen einfach, wir wissen ganz viel noch nicht. Und ich finde, weißt du, wir entwickeln, das kennst du vielleicht auch, Software hoch agil, aber so Unternehmensprozesse machen wir teilweise unfassbar unagil. Das macht überhaupt keinen Sinn.
Ein bisschen mehr Behörde doch.
Ja, müssen wir auch iterativ sein, sagen, wir lernen, wir gucken, wir müssen viel User Research machen. Ich bin selber User in dem Moment. Also insofern, ich bin bereit zu lernen, zu gucken und auch mal zu scheitern an Sachen. Finde ich gut. So.
Momentan geht ja durch die ganze Industrie, ist eigentlich auch egal, wo du hinschaust, geht diese These durch, dass Menschen Dinge entscheiden, fachlich entscheiden, von denen sie eigentlich keine Ahnung haben. Also dass dort Personen auf Posten sitzen und Dinge steuern, die sie inhaltlich nicht wirklich verstehen. Und dass vielleicht gewisse Ergebnisse daher rühren könnten, also negative Ergebnisse. Wie siehst du das? Wie ist deine Auffassung zu dieser These?
Ist mir zu pauschal betrachtet, weil also das gibt es und erstmal tun mir die Menschen leid, die da falsch sitzen, weil das macht ja niemanden glücklich. Also ich möchte nicht irgendwo sitzen, wo ich das Gefühl habe, ich habe gar keine Ahnung, was ich da tue. Das vergisst man manchmal.
Super frustrierend.
Ja, voll, aber also die kriegen ja dann immer alles ab, aber die sind ja selber Opfer, also das ist ja selber nicht schön. Ich glaube aber, es gibt viele Companies und vor allen Dingen viele Tech-Companies, die von Anfang an überlegen, wie wollen wir denn das Ding hier aufbauen? Das ist natürlich in einer Greenfield, also in einer ich mach mal komplett was Neues Company viel, viel leichter. Auch vielleicht in einer Company, die nicht so viel Regeln hat. Das in einem großen Unternehmen. Ich bin auch in einem großen Unternehmen. Natürlich schwerer, weil da gibt es alte Strukturen, da gibt es Prozesse. Wir haben weltweit 650.000 Menschen. Da kannst du nicht einfach sagen, wir ändern mal von heute auf morgen alles.
Ja.
Was ich aber mitkriege, ist die Bereitschaft, darüber zu reden. Und das finde ich schon mal wichtig. Dass man manchmal, wenn Leute sagen, du, ich entscheide hier Sachen, ehrlich gesagt, bin ich da gar nicht der beste Mensch für, dass man ganz oft sagen kann, okay, was kannst du nur gut? Und dann findet man überraschenderweise immer bei jedem Menschen was, was die ganz toll können, vielleicht sogar besser als andere. Das sollten wir mehr machen. Da sollten wir mehr darauf hören, damit wir auch diesen Menschen ein bisschen aus der Schusslinie nehmen und sagen, musst du das überhaupt entscheiden? Du kennst es ja in der agilen Softwareentwicklung. Wir entwickeln nicht nach Vorurteilen und Annahmen, sondern nach User Research. Wir fragen Menschen, wir shadowen, das machen besonders unsere UX-DesignerInnen und die validieren dann und sagen, ja, das ist der beste Weg. Und wenn wir dann einfach Leute fragen und sagen, du hast ja hierarchisch hier die Macht, also entscheide du mal, werden wir keine Produkte bauen, die Probleme lösen, bin ich mir sicher.
Würdest du sagen, du hast dir hier ein Greenfield erschaffen können, zumindest intern für das Team, für das Entwicklungsteam?
Nein, ganz klar. Wir haben angefangen als Greenfield in Berlin. Wir haben ein Lab aufgebaut und haben das auch Lab genannt, das Digital Lab, weil wir Greenfield brauchten. Wir mussten ein bisschen weg von der Company, um Sachen auszuprobieren. Wir hatten damals einen Menschen, den Martin Hofmann, der ist CIO gewesen. Grüße gehen raus, sagt man, glaube ich, im anderen Podcast. Ganz toller Mensch, der hat uns den Rücken freigehalten. Der hat Risikoübernahmen gemacht, der hat gesagt, mach. Wir waren die Ersten, die Slack benutzt haben. Wir waren die Ersten, die auf dem Mac programmieren durften, weil wir gesagt haben, wir wollen auf beiden Plattformen programmieren. Ja, zeig uns doch mal ein Device, was das noch kann. Weil natürlich das Controlling gesagt hat, Mac ist zu teuer. Und das sind alles Sachen, da mussten wir Greenfield machen, weil wir lernen mussten. Als wir die anderen SDCs gegründet haben, haben wir schon den Lab-Status verlassen und gesagt, wir sind kein Lab mehr. Wir wissen jetzt, wie es geht und wir machen jetzt Softwareentwicklung. Und deswegen sind wir bewusst zurückgegangen in die schwierigen Themen. Wir machen zum Beispiel hier hochkritische Bestandssysteme neu. Das ist natürlich Brownfield, ist kein Greenfield. Aber wie wir das machen, die Methodik, ist das Beste, weil wir wissen, wenn wir das schon neu machen, in Driesling, was teilweise 48 Fabriken weltweit betrifft, die nicht stillstehen dürfen. Weil das, weißt du selber.
Also, das kostet Milliarden. Jede Minute ist super teuer. Ja.
Und dafür ist die Methodik gut, die wir machen. Kommen wir vielleicht später noch drauf. Extreme Programming. Aber zum Beispiel eine Park-App musst du hier nicht entwickeln, weil das können ganz viele günstiger, vielleicht auch besser. Dafür sind wir nicht aufgestellt. Das ist überhaupt nicht unser Ziel. Und da mussten wir erstmal hinkommen, weil wir dachten am Anfang so, wir machen alles. Na klar, Pioniere und los geht's. Aber deswegen haben wir irgendwann gesagt, nein, wir müssen zurück in die Firma, um Impact zu generieren. In der Transformation, Achtung Strichliste.
Als Support
für
den Konzern.
Kim lacht, darf ich erzählen, und freut sich und findet uns lustig.
Der, was soll ich sagen? Also mich würde interessieren, bei dem, was du jetzt beschrieben hast, seid ihr dann eine Art Dienstleister für Volkswagen? Oder wie muss man, also wie ist die Beziehung? Das habe ich jetzt noch nicht so richtig verstanden. Vielleicht kannst du das nochmal erläutern, aus deiner Sicht natürlich und dein Gefühl dabei. Wie siehst du das und auch die Vision?
Wenn die Fachbereiche zu uns kommen, ob nun freiwillig oder nicht, das lasse ich mal dahingestellt. Es gibt auch Fachbereiche, die, da sagt man, geht mal zum SDC, lass uns das mal intern machen. Dann kennen die ja eine Steuerung von Dienstleistern. Das kennen die ja jahrelang, gerade in der IT. Und dann müssen wir erstmal sagen, nein, wir sind Kolleginnen und Kollegen. Und dann hast du ganz oft das Ding, dass sie sagen, das ist ja unser Geld. Und sagen, nee, das ist Geld vom Volkswagen-Konzern. Und wir alle zusammen haben die Verantwortung, was damit zu machen.
Ja, linke Tasche, rechte Tasche.
Ja, aber eben trotzdem Geld, ne? Was du sinnvoll ausgibst und was nicht.
Ja.
Und ich bin großer Fan, dann auch zu erklären, wo der Unterschied ist. Wenn du zu einem Dienstleister gehst oder zu einer Dienstleisterin, dann machst du ein Lasten- oder ein Pflichtenheft oder wie auch immer.
Genau.
Und dann arbeiten die das ab. Weil das ist deine Basis, das ist dein Vertrag und das ist auch total in Ordnung.
Ja.
Wir machen keine Lastenhefte. Wir arbeiten iterativ, wir arbeiten user-centric. Und das aber in einem Fachbereich, der das jahrelang gewohnt ist, mal zu erklären und zu sagen, wir machen das nicht, um euch zu ärgern, sondern wir machen das, weil wir überzeugt sind, dass es intern der richtige Weg zu entwickeln, ist die, der Unterschied zwischen Dienstleistungen im Unternehmen und extern. Natürlich leisten wir einen Dienst, aber vor allen Dingen an Client, Customer und User, was wir, muss ich glaube ich mal kurz erklären. Warum
genau, gerade wenn man da nicht im Thema ist. Wir müssen immer aufpassen, weil wir beide sind halt in einem Thema total unterwegs und das jetzt für alle Zuhörenden jetzt auch der Fall ist, erklär das gerne mal.
Cool. Also wir nörden hier ein bisschen ab, aber wir versuchen zu erklären, warum wir das tun.
Genau.
Weil wir sind natürlich in der Bubble, wir haben da jeden Tag mit zu tun.
Ja,
manche da denken, hä, was? In der deutschen Sprache, wir machen das auf Englisch hier, ist auch für den Konzern sehr, sehr herausfordernd, weil viele nicht so gut Englisch sprechen oder sich nicht trauen. In der deutschen Sprache gibt es das Wort Kunde und Kundin. Und das umfasst sehr, sehr viel, gerade wenn du Autohersteller bist.
Ja.
Was es aber nicht umfasst, ist die verschiedenen Bedürfnisse. Und deswegen haben wir auf Englisch den Client, den Customer und den User und Customerin. Und der Unterschied ist, Client sind bei uns die Fachbereiche. Die Customer sind die Menschen, die den Service bezahlen. Die brauchen ganz andere Sachen vom Produkt. Und die User und Userinnen sind die, die es benutzen. Beispiel mache ich mal Spotify oder Netflix. Bei mir ist so, ich zahle Spotify, meine Freundin zahlt Netflix. Das heißt, ich brauche den Spotify Bereich vom Account. Sie braucht den von Netflix, aber ich brauche von Netflix einfach nur alles andere, weil ich User bin. Und sie als Userin braucht von Spotify auch nichts anderes. Und das ist bei allen digitalen Produkten so. Und dann willst du herausfinden, welche Probleme löst du denn? Und dann musst du es unterscheiden. Genau.
Sehr spannend. Der Weg dahin, dieses auch das Verständnis aufzubauen, ist ja schon eine Reise. Du kannst ja dann nicht sagen, ja, aber das ist unser Geld. Und was waren für dich die die größten Learnings in der Zeit. Gerade diese, du musst den Menschen irgendwie mitnehmen, ne? Und das ist eine große Veränderung, wie du gesagt hast, gerade wenn man aus einem Konzern kommt, der sehr für die Steuerung von Dienstleistern und Zulieferern, muss man ja sagen, geübt darin ist. Wie machst du das denn? Also, wie, das ist ja kein Durchsetzen, das ist ja ein Mitnehmen. Wie schaffst du das, die Leute abzuholen, da wo sie stehen?
Ja, du sagst ja schon, das Entscheidende ist ein Mitnehmen. Aber du hast natürlich in so einem großen Unternehmen, wenn einfach ein Controller, Controllerin auf den Knopf drückt und sagt, nö, dann denkst du erstmal, boah, frech, bin ich erstmal sauer. So. Ich habe immer versucht, das zu verstehen, mich dann hinzusetzen und zu sagen, ich möchte dir erklären, warum wir das anders machen wollen. Und dann habe ich zu 95% Menschen erlebt, die gesagt haben, okay, verstehe ich, danke, dass du es mir erklärt hast, ist in Ordnung. Können wir machen oder müssen wir anders machen oder so. Das heißt, dieses Mitnehmen kann eine Floskel sein, so der Mensch im Mittelpunkt. Kennst ja alle diese Floskel, ne? Dann ist der Mensch aber leider gar nicht im Mittelpunkt und so. Aber das Mitnehmen ist wichtig und wenn du das tust, wenn du es erklärst und wenn du freundlich bist und nicht arrogant, wir können auch sagen, gucken wir uns mal an.
Ja, so nach dem Motto, ich weiß es doch viel besser als du. Guck mal, wo du bist, da in den 90ern.
Nee, genau. Und das ist genau das Falsche. Und ich habe ein Wort bei VW gelernt, was ich nur vom Dorf kannte, Silo.
Ja,
kennst du auch wahrscheinlich. Und Silo ist etwas, das ist in meiner Denke nie vorhanden gewesen. Also klar, das Strohsilo oder wie auch immer auf dem Dorf.
Ja, ich kenne das, aber es ist nicht in der DNA. Und das ist auch nicht, ich kann das gut nachvollziehen. Ich bin da teilweise in diese, also bisher in meinem beruflichen Leben teilweise in diese, ich nenne es jetzt mal in diese Falle getappt, dass ich das nicht, ich habe es nicht hinterfragt. Ich habe es einfach gemacht, habe gedacht, ja, wieso, ich kontaktiere jetzt einfach den und den, das ist jetzt Head of sowieso, wo soll denn das Problem sein? Und dann ging es los, na, du hast hier Hierarchiestufen übersprungen und das hat jetzt, also das ist auch egal, wo du unterwegs bist, ne? Gerade wenn das ältere Strukturen sind, dann kann sowas passieren, sollte sich da auf dem Schlips getreten fühlen. Aber es ist, wie du sagst, wenn du das gar nicht in deinem Körper hast, dieses Silo-Denken, sondern denkst, wir sind doch alle eine Company, dann überspringe ich halt 10 Stufen oder dann spreche ich über ein Thema, was nicht meins ist. Wir sind doch eins hier, oder nicht?
Ja, wobei wir sind ja auch so ein bisschen so sozialisiert. Mhm. Ich bin nach 23 Jahren Berlin, Ghetto, Kreuzberg, aufs Dorf gezogen hier und habe Ponys als Nachbarn. Und ich habe super nette Nachbarn, aber ich bin bei einer Sache gescheitert, nämlich zu sagen, hey, ich brauche 3-mal im Jahr ein Rasenmäher. Wollen wir uns einen zusammen kaufen und alle mal nutzen 3-mal im Jahr und uns absprechen? Ich habe auf fragende Gesichter nur bin ich gestoßen. Alle haben gesagt, nee, ich habe meinen eigenen Rasenmäher. Ich glaube, das ist was die Gesellschaft sogar jetzt lernen muss, dass Teilen teilweise total Sinn macht. Also ich bin auch ein großer Fan von der Zukunftsvision 3D-Druck. 3D-Druck wird für uns alle eine große Umstellung sein, weil wir uns Sachen halt ausdrucken und sie dann nicht mehr brauchen.
Ja.
Und dann drucken sie uns halt aus, wenn wir sie brauchen. Und genau so, glaube ich, ist es auch in einem Unternehmen, dass jeder und jeder sagt, wenn ich meinen Bereich im Griff habe, dann habe ich alles im Griff, worüber ich Macht habe. Alles andere weiß ich gar nicht so richtig, wie das Thema wie vorhin, habe ich da Ahnung von oder so. Aber was man vielleicht ein bisschen verlernt ist, zu verstehen, zu hinterfragen, vielleicht auch wohlwollend zu sein und zu sagen, das macht niemand, um mich zu ärgern. Auch ein Vorstand, der dir sagt, überspring nicht die Hierarchiestufen, hat ja ein Problem.
Ja,
das heißt, du musst ja erstmal rausfinden, warum ist das für die denn so wichtig?
Genau.
Wenn ich das verstehe, bin ich der Erste, der sagt, okay, mache ich, sorry, habe ich verkackt, darf man das sagen? So, habe ich
bin schon nicht gescheitert. Gesagt.
Genau. aber wenn ich sage, das macht keinen Sinn, dann bin ich als Ole immer so gewesen, dass ich auch gesagt habe, das mache ich nicht, das macht keinen Sinn. Wenn du es mir erklären kannst, super. Wenn du es mir nicht erklären kannst, musst du akzeptieren, dass ich mich nicht dran halte. Und auch das muss man manchmal tun, um einen Prozess anzustoßen, der ja schon immer so war. Und schon immer so war, ist für mich nie ein Argument.
Das wäre gerade das gewesen, was ich dich fragen wollte, wenn jemand das erklärt und der sagt, so läuft das eben bei uns. Akzeptierst du nicht, sagst du?
Doch, in vielen Bereichen ja. Wenn mir jemand von der Arbeitssicherheit sagt, ihr müsst einen Handlauf an die Treppe machen, weil so läuft das eben bei uns, ist ja so läuft das eben bei uns nicht die Wahrheit, sondern der will auch nur oder die einen Unfall verhindern.
Ja, richtig.
Akzeptiert, verstanden. Wenn aber jemand sagt, das haben wir schon immer so gemacht, das musst du auch so machen, sage ich, nö, sehe ich nicht so.
Weißt du was, du hast gerade was, ich glaube, du kannst das gar nicht wissen. Aber es war ja auch in der ersten Folge, hat das auch eine Rolle gespielt. Bist du in Berlin-Kreuzberg groß geworden?
Nee, ich bin in Düsseldorf groß geworden, dann nach Buchholz in der Nordheide transferiert worden und dann freiwillig nach Berlin gezogen. Und da bin ich schon Ich war zweimal in Berlin, einmal so als 18-Jähriger und einmal dann so als 27-Jähriger. Und dann habe ich 23 Jahre da gelebt. In Kreuzberg, Moabit und Prenzlauer Berg.
Ich habe da gerade so ein Gefühl. Okay, ich habe jetzt mal eine Theorie, ne? Weil ich komme aus Hamburg und ich bin in Billstedt und Mümmelmannsberg groß geworden.
Bunny Hill, wie die Hamburger sagen.
Ja, Bunny Hill. Billy Town macht alle down. Gott. Also, ich habe jetzt mal so eine Theorie. Glaubst du, dass das noch kleine Spuren sind, ein leichter Rebell, der sich da dann zeigt, dass man einfach sagt, nö, ich mache die Dinge jetzt mal ganz anders und ich nehme mir die Freiheitsgrade und ich gönne auch anderen diese Freiheitsgrade. Glaubst du, dass das einen Einfluss hat, darauf, wie du und ich die Welt sehen?
Ja, also hundertprozentig. Bei mir ganz klar, ich bin in einem sehr liberalen Elternhaus groß geworden, mit zum Beispiel überhaupt keiner Geschlechterrolle. So, meine Mutter und mein Vater haben sich ja alles geteilt. War jetzt nicht das beste Elternhaus, die hatten auch ihre Probleme, das kennen wir alle so, aber egal. Ich habe erstmal gelernt, dass diese äußeren Umstände völlig egal sind. Dann bin ich in der Schule gewesen und brutal gescheitert, weil ich mit Autoritäten nicht so gut klarkomme. Und zwar mit Autoritäten, da haben wir vielleicht was gemeinsam, können wir da mal gucken, die ich nicht anerkennen kann. Und das ist bis heute so, weil ich sage, du bist aber für mich keine Autorität. Und genau das ist, glaube ich, so das, was ich eben erzählt habe. Wie ich sage, ein Prozess ist auch keine Autorität, nur weil es ein Prozess ist. Deswegen ist ein Vorgesetzter oder Vorgesetzte auch nicht einfach nur eine Autorität, weil da eine Unterschrift ist.
Oh, ich glaube, ich habe einen neuen Freund fürs Leben gefunden.
Wir machen jetzt hier die Sister Brofist
gerade. Genau, wir haben gerade einen stattlichen Brofist abgehalten. Also, ja, Hammer. Also ich habe das Gefühl, du channelst gerade das, was ich denke. Ich glaube, dass es auch genau das ist, was der Automobilindustrie gut tut.
Ja, das tut, glaube ich, ehrlich gesagt jeder Industrie gut, weil man wieder auf die Fachleute hört. Also die würden mich auch auslachen hier, ne? Ich zeige gerade in die Richtung, wo meine Designerinnen, EntwicklerInnen und PMs und POs sitzen. Die würden mich auslachen und sagen, warum willst du uns jetzt ins Backlog quatschen? Ein Backlog ist, da schreibt man die User-Stories rein, du kennst das ja, jetzt klär das nur für die Hörer. Eine User-Story ist, wer möchte was machen, um was zu erreichen? So runterbringen, damit andere das machen können, bauen können. Und wenn ich zu denen gehe und sage, lass mich jetzt mal ins Backlog, und das machen viele Führungskräfte, ich schreibe da jetzt auch mal was rein. Dann sagen die,
das ist ja die heilige Schatulle. Also ja, warum voll. Solltest du, ne? Also,
was willst du denn hier? Also klick mal die Urlaubsanträge frei.
Ich will zurück ins Glied.
Ja, genau. Geh mal zurück, ne? Wo du hingehst. Nein, also die sind ja ganz toll und freundlich. Nee, aber es gibt ja diesen, haben wir so ein 3-Euro-Schwein, wo wir Phrasen rein? Nee, gibt's hier nicht, ne? Deswegen sage ich, Schuster, bleib bei deinen Leisten.
Wäre ich schon pleite. Kreditkarte direkt rein.
in den Rodecaster. Genau. Nein, das ist für mich aber wichtig, dass Respekt dazu gehört. Ich bin eine natürliche Autorität für Menschen in meinem Leben. Natürlich. Aber ich bin keine unnatürliche Autorität für niemanden. Das habe ich auch nie versucht. Und in der Schule zum Beispiel hast du unnatürliche Autoritäten. In der Berufsschule ganz schlimm bei mir. Ich habe Werbekaufmann gelernt. Und in der Berufsschule war niemand von den Lehrern jemals in einer Werbeagentur. Die haben uns also Sachen beigebracht, die sie selber nie gemacht haben.
So ein bisschen wie in der Uni, ne?
Ja, oder in der Politik, ehrlich gesagt auch. Ne? Ja, okay. Berufspolitiker, die nie in der Wirtschaft gearbeitet haben, entscheiden über wirtschaftliche Zusammenhänge. Finde ich schwierig. Diese Autorität habe ich dann manchmal ein Problem, die anzuerkennen.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Oder wenn gewisse Personen die aktuellen Spritpreise nicht wissen, weil sie sagen, naja, ich tanke ja auch nicht selbst. Ja,
also natürlich, logisch.
Weiß ich nicht, was gerade passiert im Markt.
Ja, es ist ja auch also in der großen Firma so, dass du irgendwann in der Hierarchie so hoch kommst, dass du einen Disconnect hast für gewisse Sachen. Dass du zum Beispiel gar nicht mehr weißt, habe ich gestern gehört, wie du Dateien ablegst in einem ganz normalen Office-System, weil du es halt nie selber machen musst. Dann verlernst du es halt, natürlich. Und wenn du dann das aber plötzlich wieder machen musst, dann fühlst du dich ja total bescheuert. Deswegen finde ich spannend, erlebe ich auch bei mir manchmal. Deswegen kenne ich auch ganz viele, ich bin kein Coder von Haus aus. Ich kann es ein bisschen, aber nicht gut genug. Aber ich kenne ganz viele, der Jan zum Beispiel, mit dem ich das hier in Hannover aufgebaut habe, der hat sich am Anfang ganz oft mit den Entwicklern hingesetzt und gesagt, lass mal ein Pairing machen. Ein Pairing bedeutet, dass zwei Entwickler an einem Code quasi arbeiten, weil er gesagt hat, ich möchte mal wieder challengen, wie weit ich vergessen habe, was ich eigentlich gelernt habe. Der ist nämlich Softwareentwickler eigentlich gewesen. Und das finde ich cool als Führungskraft, wenn du das machst.
Definitiv, ne? Also du darfst halt, wie du gesagt hast, diesen Connect zur Basis möglichst nicht verlieren. Wie mich würde interessieren, erstmal, über wie viele Menschen reden wir eigentlich? Das haben wir jetzt gar nicht geklärt. Wie viele Menschen hast du hier so in deinen Reihen?
Also das OneSTC ist ungefähr 500 Menschen umfassend.
Boah, das ist aber auch schon ordentlich, ne?
Ja, wobei wir eben auch Standorte haben, die eine andere Legal Entity sind, also eine andere Geschäftsbasis, weil sie im Ausland sind, in Indien zum Beispiel oder in Lissabon, Barcelona. Da kannst du nicht einfach als deutsches Unternehmen sagen, ich mache da mal was auf.
Ja,
deswegen gehören die zu uns, aber auch wieder nicht so richtig, was manchmal im Alltag ein bisschen doof ist, weil du halt auch so Zweiklassengesellschaft manchmal hast, ne? Gehaltsmäßig oder regelmäßig oder sowas.
Naja, das kenne ich auch gut. Ich war auch mal in einem Unternehmen, wo das auch so war, da hattest du dann Standorte in Barcelona und Zagreb und da musst du dann auch natürlich immer gucken, ja, die Deutschen und so, ne? Also muss man wirklich aufpassen, dass das nicht passiert, dass es heißt, aber guckt euch doch mal die Benefits an, warum kriegen die Deutschen so viel, obwohl wir sind doch bei der gleichen Company. Mega schwieriges Thema.
Ja, und damit schaffst du auch keine gemeinsame Kultur, ne? Sondern die musst du dir anders aufbauen.
Ja.
Du musst transparent sein, mit den Leuten reden, du musst aber auch versuchen, dann wirklich zu sagen, lass uns doch gucken, dass wir uns möglichst angleichen.
Ja.
Also One SDC, also alle SDCs, die erstmal zur Gruppe IT von Volkswagen gehören, ungefähr 500 Menschen. Hier in Hannover sind jetzt aktuell 45, kommen jetzt aber welche dazu, weil wir auch das, ist eine tolle Geschichte, finde ich, gesagt haben, freie Location-Wahl. Ihr könnt einmal im Jahr sagen, ich möchte es gibt ja Präsenztage bei VW, es gibt eine Betriebsvereinbarung, muss man vielleicht kurz erklären, die in Corona entstanden ist, weil vorher keine Remote-Arbeit üblich war. Das kennen viele Unternehmen, glaube ich, und dann haben wir eine Betriebsvereinbarung gemacht mit dem Betriebsrat und alle zusammen haben vereinbart, man kann bis zu 4 Tage von zu Hause arbeiten, was dann nochmal umgestellt wurde von, das muss nicht zu Hause sein, sondern ich sitze gern mal in meinem VW-Bus am See, mache die Klappe auf und arbeite da.
Genau.
So, cool. Und das ist jetzt noch so, die Betriebsvereinbarung gibt es noch. Deswegen gibt es Präsenztage. Präsenztage heißt zum Beispiel, wenn ich in Hannover lebe, ist das Office Hannover mein Präsenzort. Und manche Leute leben einmal in Wolfsburg, haben aber nur eine Stelle in Dresden bekommen. Und für die gibt es jetzt die Möglichkeit, dass sie sagen, ich kann aber auch im Office in Wolfsburg sein, auch wenn mein Team in Dresden ist. Das ist jetzt erstmal völlig egal. Und das finde ich eine tolle Freiheit, die wieder da ist, die aber natürlich in so einem Unternehmen auch mit Prozessen hinterlegt ist, wo erstmal Leute von der Personalabteilung oder vom Betriebsrat uns angucken und sagen, boah, Leute, echt, also wie machen wir das denn da mit den anderen? Und auch da wieder habe ich Verständnis und sage, ja, lass uns drüber reden, warum wir es machen, wie wir es machen, lass uns zusammen lernen, bevor wir einfach nur sagen, wir wollen das und ihr müsst das freigeben. Und das ist eben Teil dieses Abenteuers, was wir gerade machen.
Teil des Abenteuers. Ich glaube, das passt ganz gut.
Ja, voll. Also ich liebe das auch, weil ich finde, Stillstand geht bei mir nicht. Ich habe leider oft im Leben an dem Moment bin ich geflüchtet sozusagen, wo ich Stillstand erlebt habe. Das war beim Fernsehen so, dass ich dachte, da ist nichts mehr für mich. Ich kann da auch nichts mehr bewegen, weil ich bin da auch nicht mehr der Richtige für. Und ich habe hier den ersten Ort so ein bisschen gefunden, glaube ich, wo ich ein bisschen länger bleiben kann. Das fühlt sich gut an.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich bin auch jemand, sobald ich mich langweile, kriege ich einen akuten Fluchtinstinkt. Und ich merke, ich bin an einem Plateau angekommen und ich kann jetzt hier es gibt mehrere Dimensionen, wo ich messe, bleibe ich oder gehe ich? Should I stay or should I go? Ne?
Ja. Singen wir jetzt? Ja.
Lieber nicht, sonst kriege ich dann eine Strafanzeige. Deswegen verklagen mich die Leute, wollen Schmerzensgeld und so
nicht.
Ich habe schon meine Kreditkarte hier ins Phrasenschwein geschmissen, also ich habe nichts mehr zu bieten. Kann ich noch was lernen? Kann ich noch wachsen? Kann ich was bewegen? Und das sind so die 3 Säulen. Wenn eins davon fehlt, kann ich das eine gewisse Zeit lang aushalten. Wenn 2 Sachen davon fehlen, dann kippt das.
Motiviert dich Geld?
Nein.
Ich auch nicht. Kannst du mich mit Geld nicht motivieren, kannst du mich aber nicht kaufen?
Nein.
Das ist auch gut.
Ich habe Jobangebote bekommen im 6-stelligen Bereich, die ich sehr gerne abgelehnt habe. Geld motiviert mich nicht. Mich motivieren ganz andere Sachen. Für mich muss da mehr sein, eine höhere, das klingt so episch, ne? Aber für mich ist der Purpose viel wichtiger, für mich ist Spaß wichtiger, Kultur, dass ich mit Menschen zusammenarbeite, die auch Bock haben, das ist für mich wiegt das viel mehr und Flexibilität. Also ich würde mich niemals wieder zurück ins Büro auf Pflicht beordern lassen. Und das ist auch das, was du gesagt hast, dieses Thema mit Hierarchie und Autoritäten akzeptieren. Ich bin jemand, man kann mir nichts vorschreiben, man kann mir nichts befehlen. Man kann mich mitnehmen und kann sagen, hey, lass es doch mal machen. Aber wenn jemand sagt, du musst zurück ins Office, dann sage ich, warum? Und wenn keine plausible Erklärung kommt, dann sage ich, okay, danke dafür. Ciao.
Wobei wir haben da bestimmt auch Menschen draußen, die sagen, was ist denn das für ein arrogantes Paar, was da gerade redet? Also klar, müssen wir auch ein bisschen einordnen. Wir beide, glaube ich, haben relativ ein breites Spektrum, sind gut ausgebildet, sind sehr generalistisch unterwegs und sagen, wenn ich das nicht mehr mache, mache ich das andere.
Genau.
Aber ich schätze dich genauso ein. Ich habe zum Beispiel jetzt auch nicht, ich muss nicht 4.000 Euro im Monat verdienen oder 6.000 Euro oder 8.000 Euro, um ein Haus abzubezahlen oder sowas.
Nee,
das habe ich nie angefangen im Leben.
Nee, das ist was ganz anderes.
Und das ist halt ein Privileg, was ich mir vielleicht selber geschaffen habe, dass ich aber jetzt auch nicht zum Beispiel alleinerziehend bin und irgendwie gucken muss, wie ich den Wochenendeinkauf finanzieren kriege.
So bin ich groß geworden.
Ja.
So bin ich groß geworden, mit gar nichts.
Nee, genau. Und meine Eltern hatten auch eher Geldprobleme. Das ist noch in mir drin. Das heißt, die Angst auch ist schon drin, zu sagen, also ich flüchte nicht einfach so. Ich flüchte schon, indem ich eine Idee habe. Ich stehe nicht einfach auf der Straße und denke so, was mache ich denn jetzt? Auch das ist
wichtig. Nee, das wäre auch, du brauchst halt ein Fallnetz. Und wenn du das nicht hast.
Ja, sonst flüchtest du auch nur.
Ja, genau.
Dann flüchtest du vor jedem kleinen Problem. Das tue ich nicht. Ich flüchte in dem Moment, wo ich wirklich denke, ich bin da nicht mehr der Richtige. Und die meisten flüchten ja, weil sie denken, der Ort ist nicht mehr der Richtige für mich. Mhm. Aber zum Beispiel beim Fernsehen war es so, ich glaube, ich habe diesen Ort auch irgendwann blockiert. So, weißt du, der sitzt dann da und die sagen, ja, der war schon immer da. Das wollte ich halt auch nicht. Ich wollte halt in dem Moment gehen, wo ich dachte, jetzt ist alles gut. Alle freuen sich auch noch, mich zu sehen. Und denk nicht, oh, der schon wieder oder so. Und das finde ich auch immer wichtig dabei.
Zu gehen, wenn es noch gut ist, ne? Wenn es noch nicht runtergefallen ist, ne? Das kann ich gut nachvollziehen. Auch das, was du sagst, dass man eher nichts hat. Also ich hatte halt wirklich so die Verhältnisse, wie ich groß geworden bin. Das ist jetzt jenseits von finanzieller Stabilität, könnte man sagen. Und ich bin auch die erste Person in der Familie mit Abitur studieren gegangen. Also ich komme wirklich ganz klassisch Arbeiterfamilie. Und für mich ist das schon ein Luxus, dass der Backofen ist kaputt gegangen. Letzte Woche, Backofen geht nicht mehr. Früher hätte das für mich den finanziellen Ruin bedeutet. Wir hätten uns das nicht leisten können. Und auch in der Zeit, als ich studieren gegangen bin, habe ich 880 Euro netto verdient in Hamburg. Und das habe ich jahrelang so ausgehalten, immer am Limit und so. Und wenn du dann an dir den Standard aufgebaut hast und das geschafft hast, dass wenn die Waschmaschine oder der Backofen oder weiß der Geier, der Kühlschrank was kaputt geht, dass du nicht sofort die Angst hast, ich kann jetzt nur noch einen Monat mich von Nudeln mit Ketchup ernähren. Das gibt einem so eine Freiheit, sich auch auf andere Dinge konzentrieren zu können. Nicht nur aufs Überleben, sondern auch wirklich leben. Nicht nur von Paycheck zu Paycheck, sondern Luxusprobleme zu haben, wie das, was wir gerade gesagt haben.
Ich habe neulich ein ganz tolles Gespräch gehört mit einer Soziologin, glaube ich.
Ja.
Machen wir in die Shownotes, wer das war. Fällt mir gerade nicht ein.
Ja.
Ganz tolle Frau, die darüber gesprochen hat, wie sich unser Verhältnis zur Lohnarbeit verändern wird. Dass wir mit einer verändernden Welt und jetzt bin ich mal ehrlich, ich bin auch in dieser Company, um sie zu verändern. Weil ich glaube, dass sie mit der Mobilität ganz, ganz viel auch dazu beitragen kann, dass sich was verändert in der Welt.
Ja.
Wie wir als Gesellschaft damit leben müssen, ganz viel Arbeit investieren zu müssen, für die wir kein Geld bekommen.
Ja.
Was ja jetzt schon, ich weiß nicht, ob du, schätze ich mal, müssen wir jetzt heute nicht so ausbreiten, aber soziale Projekte machst, ich mache das auf jeden Fall auch.
Ja, ich bin auch ehrenamtlich unterwegs. Ja.
Und da muss man ja gar nicht so in die große Glocke hängen, die Zeit, die man da investiert, die bezahlt einem niemand, die macht man freiwillig, die macht man intrinsisch motiviert, weil man sagt, da braucht man mich.
Ja, genau.
Und das, glaube ich, müssen wir lernen als Gesellschaft, dass wir nicht immer was dafür bekommen, wenn wir was leisten.
Genau. What's in for me, diese Frage.
Genau. Das wird ein riesen Unterschied, weil es gibt eine What's in for me Mentalität sehr stark in der Gesellschaft, in einer gewissen Bubble, wenn man das so sagen darf.
Ja.
Ich kann damit nichts anfangen.
Nee, das kann ich gut nachvollziehen. Wir müssen bald zum Ende kommen.
Nein.
An unserem Kneipentresen.
Wir machen einfach weiter. Komm. Du lässt dir doch nichts sagen. Wer sagt dir, dass wir zum Ende kommen? Nein, wir kommen zum Ende.
Stimmt. Volker? Wir machen einfach weiter. Es wird die längste Episode aller Zeiten. Wenn du eine Software-Company aufbauen möchtest, von null, eine Automotive-Software-Company, null, völlig losgelöst, was wären die ersten drei Dinge, die du tun würdest? Wie würdest du eine Automotive-Software-Company von null auf hochziehen? Drei Dinge, die du machst.
Menschen holen, die schon mal gescheitert sind, wenn möglich auch insolvent gegangen sind. Mhm. Das ist eine Erfahrung, die haben die nur, wenn sie das gemacht haben.
Mhm.
Die fehlt dir, wenn du das nicht hast.
Mhm. Meinst du beruflich oder privat oder beides?
Die Erfahrung mitgemacht haben, schon mal am besten sogar als Geschäftsführer in eine Firma in den Sand gesetzt zu haben. Mhm. Die Learnings mitzunehmen, hilft dir mega, wenn du eine Company aufbaust.
Mhm.
sehr viel Energie in die Kultur stecken. Das heißt, du siehst es ja auch hier, du bist ja hier zu Gast, das sehen die Menschen draußen nicht. Es ist ein sehr schönes Office, wir haben sehr viel Energie hier reingesteckt.
Feudaler Palast, hat Ole Harms gesagt.
Ja, aber feudaler Palast ist eben, das klingt so, aber das ist zum Beispiel ein Ort, der von der Miete her eher im unteren Durchschnitt von Hannover ist. Wir haben aber sehr lange gesucht, haben einen tollen Vermieter mit dem Philipp hier. Und wir wollten einen Ort schaffen, der als Angebot da ist, der aber nicht als Bürde da ist. Das wäre das Zweite, was ich tun würde. Unter anderem. Ne,
da, das ist ein gutes Angebot.
Ja, zur Kultur.
Würde sogar ich annehmen.
Ja, da gehen wir gleich off-Podcast drüber. Und das Dritte ist, ich würde nur Produkte machen, die wirklich Probleme lösen. Und das ist jetzt so ein Luxus-Bälle-Paradies. Du fragst mich drei Fragen-Ding. Ne? Ich weiß selber, dass das in der realen Welt nicht immer so geht. Unter einer Bedingung geht es, aber du musst nicht um jeden Preis wachsen. Und wenn ich was mache, würde ich das klein machen. Ich würde versuchen, nicht mehr als 60 bis 80 Leute zu haben. Weil das ist die ideale Größe für mich auch, wo ich glücklich bin, wo ich denke, das kann ich handeln. Und da kann ich auch verantwortlich noch gut schlafen.
Was für Leute?
Das kommt darauf an.
Skill, ich mein, Skill-Seite, ich sag mal so, was würdest du
mir? Viel Soft Skills, Hard Skills kann man beibringen. Ich würde die Leute nach Soft Skills holen und gucken, dass ich so Seniors da drin habt, die auch ihr Wissen weitergeben wollen. Es gibt auch welche, die wollen das nicht. Aber ganz ehrlich, Kelly, die Leute, die wir brauchen werden in Zukunft, die Rollen gibt es da noch gar nicht, die sind noch gar nicht definiert. Ich könnte dir gar keine Antwort darauf geben. Ich würde es rausfinden mit den Leuten. Und was braucht das Produkt? Wenn das ein Produkt ist, was zum Beispiel ganz andere Sinne anspricht, ich habe aber die Menschen nicht, dann muss ich die Leute halt ausbilden und sagen, lass uns das zusammen anfangen. Ich glaube, dass es in Zukunft auch Sense-Designer gibt zum Beispiel. Weil brauchen wir ein Handy noch in Zukunft? Also wir sagen immer, das Auto ist das iPhone auf Rädern, so ein Quatsch. Wir brauchen das iPhone bald schon nicht mehr, weil wir irgendwann anfangen zu sagen, naja, was macht das iPhone? Wir gucken es an, der Rest passiert ja im Kopf. Also ich glaube, es passiert ganz viel mit uns Menschen, wie wir Sachen benutzen. Insofern würde ich nicht nach dem besten iPhone-Programmierer suchen, sondern sagen, was brauchen wir denn dafür? Findet doch erstmal raus, wie die Leute unser Produkt benutzen wollen. So. Viel lernen, glaube ich.
Das finde ich ganz spannend. Habt ihr mich gerade kürzlich mit jemandem darüber gesprochen? Wie misst man die Prozessreife eines nicht definierten Prozesses?
Ja. Iterativ.
Iterativ.
Auch das. Ist ein Schlusswort jetzt schon?
Ich will gar nicht.
Wir müssen aber, ne? Wir treffen uns in einem Jahr wieder.
Ja. Und dann sprechen wir über Transformation und
Support.
Yay! Ich freue mich. Das ist großartig.
Tschüss da draußen.
Ich danke dir sehr für deine Zeit.
Spaß.
Und auch für eure Zeit, dass ihr zugehört habt bei unserem Software Automotive Brain Dump. Ich hoffe, ihr habt es genossen, so wie wir hier an unserem, Kneipentresen, nenne ich es mal. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.